Matthäus 2, 13 bis 15. Als sie aber hinweggezogen waren, das sind die Weisen aus dem Morgenland, siehe, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im Traum. So, die Weisen waren anwesend gewesen, sind gekommen, haben das Baby oder Kleinkind eigentlich schon angebetet in Bethlehem und nun sind sie wieder unterwegs nach Hause. Und nun erscheint ein Engel im Traum dem Josef und er sprach. Er sprach, steh auf und nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich's dir sage. Denn Herodes will das Kindlein suchen, um es umzubringen. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Gemeinsam studieren wir in unseren Adventspredigten in diesem Jahr die auf Jesus weisende Prophetie, die wir im Zusammenhang mit der Geburtsgeschichte unseres Heilandes Jesus Christus auch vorfinden. Und wir beschränken uns dabei auf die Prophetie, die wir im Besonderen in dem Evangeliumsbericht des Matthäus finden. Die erste von uns studierte Prophetie, die wir uns angeschaut haben, finden wir in Kapitel 1, 23. Da ging es um die übernatürliche Jungfrauengeburt des Messias, so wie der Prophet Jesaja das seinerzeit, das heißt ungefähr 730 Jahre vor der Geburt des Herrn Jesu, auch vorausgesagt hat. Die zweite Prophetie aus dem zweiten Kapitel, Vers 6. Es ist die Prophetie des Micha, ja, die ganz klar davon spricht, wo, das heißt in welcher Stadt, der Messias geboren werden soll. Und heute wollen wir gemeinsam uns die Prophetie überlegen, die darüber spricht, dass der Messias von Gott selbst aus Ägypten gerufen wird. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Prophetie hier liest, in Matthäus 2. Aber ich habe einige Fragen, gerade im Zusammenhang dessen, was hier gesagt wird. Ja? Zum Beispiel, oder eine der Fragen ist diese, warum nach Ägypten? Ja? Warum nach Ägypten? Warum musste der Messias, warum musste Jesus als Kleinkind mit Maria und Josef nach Ägypten fliehen und dann wieder zurückkommen? Hätte Gott sie nicht bewahren können, wenn sie in Israel geblieben wären? Schließlich lebten die Menschen damals nicht in einer Überwachungsgesellschaft, wie wir das heute. Ja? Wenn wir heute zum Beispiel unsere Kreditkarten gebrauchen und mit der Kreditkarte bezahlen, weiß jede Kreditgesellschaft oder weiß die Kreditgesellschaft, mit der wir die Karte haben, ja, wo wir uns gerade befunden haben, was wir gekauft haben. Und wenn unsere Regierung das so will, sie können all diese Informationen anfordern. Wenn ihr eure Handys dabei habt heute, ja, dann weiß euer Anbieter oder Provider ganz genau, wo ihr euch gerade jetzt befindet. Und letztes Jahr, ihr habt das ja mitbekommen, hat ja unsere Regierung Daten angefordert von über 1 Million von Kanadiern, wo sie sich dann zu einer bestimmten Zeit während der Corona-Krise befunden haben, um zu sehen, ja, bleiben sie wirklich, die Menschen, bleiben sie wirklich zu Hause oder versammeln sie sich irgendwo. Unsere persönlichen medizinischen Informationen und Daten sind alle schön gespeichert für 10 Jahre mindestens in den sogenannten Health Record Department von Interior Health. So alle eure Daten, die Pillen, die ihr nehmt, die OPs, die jemals gemacht worden sind, woran ihr krank gewesen seid, letzten 10 Jahre, das wird alles festgehalten in dem Computer. Und jeder, der sich ein bisschen mit dem Computer auskennt, der kann Einblick halten in diese Daten. Und das ist ja nicht besonders angenehm. Und wir haben ja auch davon gehört, dass Daten geklaut worden sind und missbraucht worden sind. Unsere Stadt Kelowna hatte 2018, das ist schon 4 Jahre zurück, 318 Überwachungskameras. Und ihr denkt, naja, und dann? Im Vergleich dazu, ihr Lieben, ich habe mal nachgeguckt, wie viele Überwachungskameras Vancouver hat. Heute, an diesem Jahr 2022, hat Vancouver insgesamt 180 Kameras. So, wir haben als eine kleinere Stadt doppelt so viele Überwachungskameras. Das finde ich sehr, sehr interessant und ein bisschen makaber. Und trotzdem ist Kelowna ja den Nachrichten nach, die wir so hören, die Stadt, wo die Kriminalität am höchsten ist, mit der höchsten Kriminalität. Ja? Ich fand das sehr, sehr interessant. Aber was ich damit sagen wollte, ist, wir leben in einer Überwachungsgesellschaft, gläsernen Gesellschaft. Es ist sehr, sehr schwer, unterzutauchen, unauffindbar zu sein heute. Damals war das ganz anders gewesen. Ja? Zu der Zeit, als Jesus geboren worden sind, gab es diese Überwachung noch nicht, wie wir das heute kennen. Maria und Josef hätten sich irgendwo in Israel verstecken können und niemand hätte sie gefunden. Und nicht nur das. Sie hätten in Bethlehem bleiben können und die Soldaten hätten sie nicht gefunden, wenn Gott es nicht wollte. Stimmt's? Gott hätte sie bewahren können. Das ist nicht die Sache. Nein, Gott macht das anders. Er schickt einen Engel im Traum, ja, um dem Josef deutlich zu machen, um ihn zu informieren, pack deine Familie und geh nach Ägypten. Und nicht nur das, du sollst dort bleiben, bis Herodes stirbt und dann wird Gott dich wieder zurückrufen. So, und wir fragen uns, warum tut Gott das so? Ja? Und ich denke, ihr merkt das auch, dass indem, wie das Ganze vor sich gegangen ist, ja, die Reise nach Ägypten, dann das Wiederkommen, dass hinter diesem Ereignis sich etwas Größeres verbirgt, als was wir im ersten Moment als Leser erkennen. Lass mich Folgendes sagen. Diese Passage, die wir eben gelesen haben, ist eine der umstrittensten in der Bibel. Ja? Es wird hier eine Prophetie aus dem Alten Testament zitiert, und das stimmt. Aber diese Prophetie auf Jesus zu beziehen, das ist ein bisschen schwierig. Und manche Bibellehrer haben so ihre Probleme damit. Und die Sache ist ja die, ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, aber habt ihr je, lesend diese Prophetie hier in Matthäus, daran gedacht, einmal, okay, hier wird uns eine Fußnote gegeben. Die Fußnote sagt, Hosea 11, Vers 1. Ist euch das je in den Sinn gekommen, diese Prophetie einmal aufzuschlagen in Hosea 11, Vers 1 und nachzusehen, was da wirklich gesagt wird? Und das ist, was ich mit uns heute machen will. Ich will mit uns gemeinsam ins Alte Testament gehen, Hosea 11, und ich will mit uns nur die ersten vier Verse anschauen. Ja? Das ganze Kapitel in Hosea 11 ist eigentlich eine Prophetie. Und ich will aber nicht alle Verse lesen, sondern nur die ersten vier Verse. Was wird uns in diesen Versen gesagt? So, Hosea im Auftrag Gottes, ungefähr 715 vor Christi Geburt, hat Folgendes niedergeschrieben, gesagt und niedergeschrieben. Hosea 11, Vers 1 bis 4, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf und ihr könnt mitlesen. Wir lesen, als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aha. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden ab. Den Balen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm, aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. So, ihr Lieben, wer ist der Sohn, den Gott aus Ägypten ruft, diesem Text nach? Ist doch ganz klar. Es ist Israel, die Nation Israel. Und in Matthäus aber ist Messias damit gemeint. Und deshalb ist die Frage berechtigt, ja, wie kann das sein, dass Matthäus eine Prophetie aus dem Alten Testament, die ganz klar im Zusammenhang des Volkes Israel steht, plötzlich nimmt und auf Jesus anwendet? Kann er das überhaupt machen? Wir wissen, er kann, aber, und manche sagen auch, naja, das ist einfach ein Fall der Doppelerfüllung. Diese Prophetie, die seinerzeit Hosea ausgesprochen hat, sie war erfüllt in dem Volk Israel, das hier als Sohn, Gottes Sohn, bezeichnet wird. Und sie erfüllt sich dann natürlich auch in Jesus Christus. Und das ist schon so. Ja, aber hier geht es weit mehr als um eine Doppelerfüllung, und das werden wir gemeinsam heute herausfinden, studierend diese beiden Texte aus dem Alten, aber auch dem Neuen Testament. Ich möchte eine persönliche Erfahrung jetzt weitergeben, um auf etwas aufmerksam zu machen, um uns auf etwas aufmerksam zu machen, was wir oft vergessen, lesend die Heilige Schrift. Und viele von euch werden das, was ich jetzt erzählen werde, nachvollziehen können. Als wir 1977 nach Deutschland gekommen sind oder eingewandert sind aus Russland, ja, ist es mir sehr schwer gefallen, manche deutsche Begriffe oder Floskeln oder Redearten zu verstehen oder richtig einzuordnen. Ja. Wenn man diese aus dem Deutschen ins Russische wortwörtlich übersetzt hat, das machte keinen Sinn. Ja? Und eins dieser Worte war zum Beispiel Urlaub. Ich habe so ein großes Problem gehabt mit diesem Wort. Leute standen zum Beispiel vor mir und sagten mir, ich bin im Urlaub. Und ich habe mir überlegt, nein, du stehst vor mir, wie kannst du im Urlaub sein? Ja? Oder ich nehme Urlaub. Ist mir schwer gefallen, das richtig einzuordnen. Wieso? Ganz einfach. Ich bin zwar in Russland zur Welt gekommen, in einer deutschen Familie bin ich aufgewachsen. Meine erste Sprache, die ich gelernt habe, auch in Russland, war Deutsch und dann Russisch. Aber die Kultur, in der ich aufgewachsen bin, das war die russische Kultur. Ja? Und deshalb verstehe ich das, was man oder verstand ich, heute ist es anders, ich kann nicht mehr viel Russisch, aber ich konnte zum Beispiel den Humor, den russischen Humor, viel besser verstehen als den deutschen. Mir wurde eine lustige Geschichte erzählt in der deutschen Sprache und ich dachte mir, das ist überhaupt nicht lustig, wie kann man darüber lachen? Ja, anders ist es mit den russischen Geschichten. Oh, da konnte ich lachen, ja, bis mir der Schweiß ausgebrochen ist. So, was war das Problem? Das Problem war eben, dass ich in dieser russischen Kultur aufgewachsen bin, damit vertraut gewesen bin. Und heute ist das noch so, dass ich denke, dass die russischen Lieder, dass die russischen Geschichten, dass die russischen Filme viel besser sind als die deutschen oder die amerikanischen. Ja, interessant. Und das ist genau, was wir erleben, wenn wir die Bibel lesen. Wir lesen die Bibel und wir bringen das alles sofort in unsere Kultur und wollen das in unserer Kultur verstehen. Und oft ist das nicht sehr einfach, weil die Bibel ein zutiefst jüdisches Buch ist. Ja? Gott hat jüdische Männer gebraucht, um dieses Buch, die Bibel, das wir als Gottes Wort in unseren Händen haben, ja, zu schreiben. Und Lukas, ich denke, Lukas ist die einzige Ausnahme. Ja? Lukas war wahrscheinlich, der Evangelist Lukas war wahrscheinlich ein Grieche gewesen, ein Heide gewesen, und er hat ja den Bericht nach Lukas geschrieben, Evangeliumsbericht nach Lukas, und auch die Apostelgeschichte. Und wir haben auch noch in Daniel einen Abschnitt, wo uns das, was der König Nebukadnezar seinerzeit gesagt hat und geschrieben hat, wiedergegeben wird. Nebukadnezar war ja auch nicht ein jüdischer Mann. Aber, ich sag mal, 99,9% der Heiligen Schrift, vielleicht 99%, sagen wir so, wurde von jüdischen Männern geschrieben. Und das ist gut zu wissen. Ja, es ist vom Vorteil, wenn wir uns ein bisschen wenigstens in der jüdischen Kultur auskennen, mit der jüdischen Art und Weise der Interpretation der Schrift, ja, auch beschäftigen. Aber mehr als das, schaut mal. Der Bericht des Matthäus, ja, Evangeliumsbericht des Matthäus, ist das jüdischste aller Evangelienberichte überhaupt. Wir haben ja vier, das jüdischste ist Matthäus. Dieser Bericht wurde besonders im Blick auf die jüdischen Leser auch geschrieben. Und das offenbart uns zum Beispiel schon der erste Abschnitt des ersten Kapitels in Matthäus. In welcher Weise, was haben wir in 1. Matthäus ab Vers 1? Wir haben die Genealogie des Messias, des Herrn Jesus. Tja, wen interessiert die Genealogie? Die Juden, ja? Die ganz genau wissen, dass der Messias, oder wussten, Vergangenheit, dass der Messias, ja, ein Jude oder in einer jüdischen Familie geboren werden sollte, Gott hat es so versprochen, und der aus der Linie, der Königslinie Davids auch kam. Und deshalb haben wir die Genealogie in Matthäus, die interessanterweise nicht auf Adam zurückgeht, sondern zunächst einmal auf, wenn ihr euch das anschaut, auf David und dann Abraham. Sehr, sehr interessant. Aber wir finden in Matthäus mehr als das. In keinem anderen Buch des Neuen Testaments wird so viel Bezug genommen auf die alttestamentliche Prophetie wie in Matthäus. Das ist interessant. In 1067 Versen des Evangeliumsberichts nach Matthäus finden wir 278 Verse, die prophetischer Natur sind. Und hier müssen wir wieder fragen, wen interessiert die Prophetie? Wer weiß über die biblische Prophetie? Ein Heide, der weiß nichts über die alttestamentliche Prophetie. Den interessiert das nicht oder nicht so viel. Ein Juden schon. Ja? So, und was sollen all diese Bezugnahmen zu der alttestamentlichen Prophetie im Bericht des Matthäus bezeugen? Sie sollen dem jüdischen Leser bezeugen, dass Jesus Christus, geboren in Bethlehem, tatsächlich der Sohn Davids, der Sohn Abrahams ist. Jesus ist der versprochene Messias und Sohn Davids ist übrigens auch ein messianischer Titel. So, und nachdem wir also diesen langen Vorspann gemacht haben, wollen wir jetzt in das Eingemachte gehen unserer Prophetie. Was haben die jüdischen Leser verstanden, wenn sie diese Prophetie aus Hosea gesehen hätten, gelesen hätten? Ja, die Matthäus dann auf Jesus bezieht. Das ist ja auch faszinierend. Ja. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So was hätte ein jüdischer Leser erkannt, lesend, dass Jesus nach Ägypten gebracht worden ist, ja, und dann aber aus Ägypten wieder herausgerufen wurde von Gott selbst. Und das ist die Frage, die wir versuchen werden, heute zu beantworten. Was hätte ein jüdischer Leser verstanden, wenn er zum Beispiel als allererstes über Ägypten gelesen hat. Ja? Was hat er verstanden, dass wenn in dieser Prophetie von Ägypten gesprochen wird? Ägypten ist heute ja eine Touristendestination. Ja, viele Leute fliegen nach Ägypten, um dort Urlaub zu machen. Und das ist, was viele Menschen denken, wir vielleicht denken würden, wenn wir Ägypten hören. Einer denkt, oh, schöner Urlaubsort. Mein Bruder war in Ägypten gewesen zu einem Taucher, Tauchurlaub am Roten Meer und er hat es sehr genossen. Manche anderen hören das Wort Ägypten, denken an was? Pyramiden, Sphinx, Museen, was weiß ich. Ja? Wenn ich das Wort Ägypten höre, dann denke ich an ein Buch, das ich seinerzeit gelesen habe. Und es heißt Sinue der Ägypter. Ich habe es zweimal gelesen, mindestens, wenn nicht sogar dreimal. Es ist eins der faszinierendsten Bücher, das ich je gelesen habe. Und es beschreibt die Kultur Ägyptens ungefähr 500 Jahre, bevor Moses geboren ist. Sehr, sehr interessantes Buch, wurde von einem finnischen Philosophen geschrieben mit dem Namen Mika Waltari. Aber das ist nicht, was ein jüdischer Leser denken würde. Er würde nicht denken, wenn er das Wort Ägypten hört oder den Namen dieses Landes Ägypten hört, an einen Urlaubsort. Er denkt nicht an ein Buch, er denkt nicht an die Pyramiden, vielleicht die sie selbst gebaut haben. Woran hätte ein jüdischer Leser gedacht, wenn er das Wort Ägypten gelesen hat? Ja, und übrigens, und das ist auch gut zu wissen, in der Heiligen Schrift im Alten Testament wird 700 Mal auf Ägypten Bezug genommen. 700 Mal. Im Neuen Testament 25 Mal. Ja? Die Bibel hat manches zu diesem Land zu sagen. Und manche sehr interessanten Dinge, auch im Alten Testament, werden uns aufgezeigt im Zusammenhang dieses Landes. Zum Beispiel, und das ist eine Information, die ich uns jetzt weitergeben will, ich bin überrascht, wie viele von euch das wissen. Die Prophetie des Alten Testaments sagt uns, dass zu seiner Zeit 5 Städte in Ägypten Hebräisch als Sprache haben werden. So in 5 Städten Ägyptens wird Hebräisch gesprochen. Wisst ihr davon? Interessant, nicht? Ist das je in der Geschichte festgehalten worden, dass 5 Städte in Ägypten Hebräisch gesprochen haben? No. Menschlich gesehen, was ist die Chance, dass in Ägypten Hebräisch gesprochen wird? Sehr niedrig. So der Hinweis ist, was im tausendjährigen Reich sein wird, wenn 5 Städte Ägyptens Hebräisch sprechen werden. Und diese Prophetie finden wir in Jesaja 19, Vers 18. Wenn ihr das aufschreiben wollt, ich werde gleich diese Prophetie lesen. Ist sehr klar. Man kann sie überhaupt nicht vergeistlichen. Ja, manche tun es vielleicht, aber man kann das nicht. Jesaja 19, Vers 18 sagt Folgendes. Zu seiner Zeit werden 5 Städte in Ägyptenland reden nach der Sprache Kanaans, Hebräisch, und schwören bei dem Herrn Zebaoth. Sie werden auch den Gott Israels anbeten. Und eine dieser Städte wird heißen Ir Heres. Und die Bibellehrer sagen uns, das ist die Stadt Heliopolis oder die Stadt des Sonnengottes damals, heute ist es die Hauptstadt Ägyptens, Kairo. Faszinierend, sehr interessant, diese Dinge herauszufinden, wenn man sich mit der alttestamentlichen Prophetie beschäftigt. So überlegen wir uns das einmal. Über 700 Bezugnahmen auf Ägypten im Alten Testament. Was würde aber ein jüdischer Leser sofort vor seinen Augen haben? Was würde ihm sofort in den Sinn kommen, wenn er Ägypten hört? Na klar, Gefangenschaft, Knechtschaft, nicht wahr? Natürlich. Sie würden daran denken, wie schlecht die Hebräer behandelt worden sind von den Ägyptern. Und nicht nur das, sie würden daran denken, dass Mose das Volk aus Ägypten herausgebracht hat. Das ist genau das Bild, was jeder jüdische Leser vor Augen haben würde, ja, lesend diese Prophetie. Und der Hinweis ist der, und das würde jeder jüdische Leser auch verstehen, dass Jesus als Sohn Gottes, als der Messias, von Gott selbst in die Welt der Knechtschaft und der Sünde geschickt worden ist, nicht wahr? Welt der Knechtschaft und der Sünde, Bild Ägyptens. Und das Bild spricht dann auch natürlich von dem Zustand des natürlichen Menschen und von dem Eingriff Gottes, der selbst in diese sündhafte Welt sich hinabbeugt. Das ist das Bild. Aber nicht nur das. Gott, der Vater, ruft seinen Sohn aus Ägypten. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das Herausführen des Volkes Israel aus Ägypten ist der Heiligen Schrift nach immer ein Bild, was? Der Erlösung. Stimmt es? Ja. So Jesus als der Messias kommt in die von der Sünde beladene Welt, Ägypten, um im Auftrag Gottes die Menschen, die in der Knechtschaft der Sünde sich befinden, herauszuführen. Das Bild dafür haben wir in unserer Prophetie. Und weil Gott seinen Sohn aus Ägypten ruft, dann ist das Verständnis sofort da, dass nur derjenige, der sich diesem Sohn anvertraut hat, in diesem Sohn ist, wie das Neue Testament sagt, der wird tatsächlich herausgeführt und niemand anders. Hebräer 2, 14 bis 15, das Wort Gottes sagt Folgendes. Da nun die Kinder alle einen Leib von Fleisch und Blut an sich tragen, ja, wir haben einen Leib aus Fleisch und Blut, so hat er gleichfalls einen solchen Leib angenommen, um durch seinen Tod dem Herrn des Todes, dem Teufel, seine Macht zu rauben und die zu befreien, erlösen, herauszuführen, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben lang in Knechtschaft schmachteten. Ihr Lieben, es gibt keine andere Möglichkeit, aus der Sünde dieser Welt, aus Ägypten, herauszukommen, außer in und durch den Messias Gottes, und das ist Jesus Christus. Ich habe mit einem Mann gesprochen, vor genau einer Woche, der mir sagte, dass die Präsentation des Evangeliums in unserer Gemeinde, in der englischen Gemeinde, er kann das nicht ausstehen. Ich übertreibe das mal, er hat ein anderes Wort gebraucht, aber das ist, was er deutlich gemacht hat. Er kann es nicht leiden, zu hören, dass Jesus der einzige Weg ist. Ja? Und dass, wenn ein Mensch diesen Weg nicht geht, wenn er sein Leben Jesus Christus nicht anvertraut, dass er in der Verdammnis endet. Das ist auch nicht eine angenehme Sache für einen ungläubigen Menschen, das zu hören. Und ich habe diesem Mann auch gesagt, weißt du, ich wäre eigentlich auch froh, wenn es mehrere Wege zu Gott gäbe. Aber es geht ja nicht nach mir. Wenn Gott Gott ist, dann macht er die Regeln fest. Und die Regel, wie man tatsächlich erlöst wird aus der Welt der Sünde, ist eben, und das ist festgehalten in seinem Wort, in der Offenbarung Gottes, ist nur durch Jesus Christus. Ist nur durch Jesus Christus. Ob der Mensch das hören will oder nicht, das spielt keine Rolle. Das ist, was Gott sagt. Das ist, was Gott offenbart. Wir schauen in die Prophetie hier in Matthäus 2. Wir sehen dieses Bild, was auch ein jüdischer Leser mit Sicherheit sehen würde, weil wir einen bestimmten Hintergrund, christlichen Hintergrund haben. Wir kennen die Geschichte mit Ägypten, wir kennen die Geschichte mit der Herausführung. Und wir merken auch, dass hier natürlicherweise Bezug genommen wird auf Moses. Ja? Zu seiner Zeit sagte Moses prophetisch, sprechend von Jesus, 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Jesus, der Messias, ist der neue und der bessere und der vollkommene Moses. Ja? Und auf diesen hat Moses seinerzeit hingewiesen und die Juden haben nicht gehört, das wissen wir. Und wenn wir das Leben dieser beiden Personen studieren, Moses und Jesus, wir werden sehr viele Ähnlichkeiten vorfinden. Ja? Denken wir zum Beispiel an die Bewahrung des Moses vor Pharao. Ja, was hat Pharao vorgehabt? Er wollte die Kinder töten, die männlichen Kinder, Babys töten. Erinnert uns das an die Geschichte mit Herodes, der auch männliche Kinder, Babys töten oder töten ließ in Bethlehem? Ja? Moses führt das Volk Israel aus der Gefangenschaft. Ebenso tut Jesus das, wenn er die Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde führt. Moses ist der Mittler des alten Bundes mit Israel. Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Und wir können manche Ähnlichkeiten noch finden zwischen Moses und Jesus, studieren die Heilige Schrift. Aber die Heilige Schrift sagt uns auch Folgendes. Hebräer 3, Vers 3. Jesus aber ist größerer Herrlichkeit wert als Moses. Ja, die Schrift selbst vergleicht den Herrn Jesus natürlicherweise mit Moses und sagt, er ist größerer Herrlichkeit wert als Moses, so wie größere Ehre als das Haus er hat, der es bereitet, der das Haus bereitet hat. Wer ist der Schöpfer dieser Welt? Wer ist der Schöpfer der Gemeinde? Ja, Gott selbst. Und das ist der Hinweis. Moses war einer, der als Haushalter gedient hat in dem Haus Gottes. Jesus Christus ist derjenige, der das Haus gebaut hat, als Gott. Aber nicht nur das. Jesus in unserem Text, hier in diesem Textabschnitt, ist das perfekte Israel, der perfekte Sohn Gottes. Auch das ist ein Bild, das einem jüdischen Leser bewusst werden soll. Von Anfang an war es Gottes Absicht gewesen, durch seinen Sohn die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Die Versöhnung, die Erlösung, ist von Anfang bis zu ihrer Vollendung Gottes Werk. Und Israel als das auserwählte Volk Gottes ist der Beweis dafür, dass es Gottes Werk ist. Selbst bei den besten Voraussetzungen, ja, wie der Erwählung, Berufung, dadurch eben, dass Gott sich diesem Volk besonders offenbart hat, dass er mit ihnen einen Bund geschlossen hat, dass er ihnen Gesetze gegeben hat und so, dass sie ein Licht sind für die ganze Welt. Es hat nicht funktioniert. Warum nicht? Weil Israel trotz dieses gewaltigen Vorrechts ungehorsam gewesen ist, sie haben nicht gehört. Als Menschen haben sie versagt. Jesus ist der perfekte Sohn Gottes, der in allem Gott, seinem Vater, gehorsam ist und deshalb ist die vollkommene Erlösung nur in Jesus Christus zu haben. Die Erlösung von Anfang bis zu Ende ist 100% Gottes Werk. Jesus musste kommen. Ging nicht anders. Nun, manche denken sich vielleicht, Ed, du überspannst das ein wenig. Ja? Wir dürfen nicht in jeder Aussage des Alten Testaments ein Bild auf Jesus sehen oder suchen. Ja? Ihr Lieben, ich tue das nicht. Ich denke, ich bin nicht klug genug dafür. Aber dort, wo sich das zeigt, dort, wo das so offensichtlich ist, sage ich mal so, muss ich das auch so stehen lassen. Jesus selbst sagte in Johannes 5, 39 Folgendes, ihr erforscht die Schriften, ja welche Schriften? Altes Testament. Weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. So, die alttestamentlichen Schriften weisen auf Jesus Christus. Und es ist nicht verkehrt, wenn wir in diesen bestimmten Bildern und geschichtlichen Ereignissen ein Vorschatten auf Jesus Christus, Bilder auf den Messias Jesus Christus dann auch vorfinden. Schaut mal. Wer hätte das gedacht, dass das Ereignis des Propheten Jona, als er im Bauch des Fisches gewesen ist, für wie lange? 3 Tage, 3 Nächte, dass das auf Jesus hinweist. Und sein Sterben und sein Verbleiben, 3 Tage und Nächte in der Erde. Wer hätte das gedacht? Aber Jesus selbst spricht davon in Matthäus 12,40, denn gleich wie Jona war 3 Tage und 3 Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte mitten in der Erde sein. Da haben wir es. Das geschichtliche Ereignis mit dem Jona, das, was passiert ist, ist ein Bild, ist ein Vorschatten auf Jesus Christus. Jesus selbst sagt es. Wer führte Israel in das verheißene Land ein nach den 40 Jahren Wüstenwanderschaft? Übrigens, 40 Jahre Wüstenwanderung des Volkes, 40 Tage, die Jesus in der Wüste verbracht hat, bevor er seinen Dienst angefangen hat, und Jesus wurde ja auch durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt für 40 Tage, 40 Nächte. Denkt ihr, dass es ein Zufall ist? Aber wer hat Israel in das verheißene Land gebracht nach der Wüstenwanderschaft? Es war Josua gewesen. Oh ja. Ist es ein Wunder zu erkennen, dass der Name des Herrn Jesus auf Hebräisch Josua ist? Joshua? Wieder ein Bild, ganz klar auf Jesus Christus. Und so können wir weitermachen und weitermachen und manche andere Aussagen und Bilder des Alten Testaments herausfiltern, die ganz klar auf Jesus weisen. Und so ist das auch mit unserer Passage hier. Im Grunde genommen wird einem jüdischen Leser in diesen kurzen Versen, wobei die Prophetie des Hosea zitiert wird, der ganze Erlösungsplan Gottes versinnbildlicht. Bilder werden gebraucht, um ihm zu zeigen, das ist der Heilsplan Gottes für jeden Menschen. Und wenn wir genau hinhören und den Hintergrund dieser Worte verstehen, dann sehen wir das auch. Der Messias als Sohn Gottes kam in diese von der Sünde beladene Welt, um seine Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde zu erlösen. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und dieser Messias Gottes ist niemand anders als Jesus Christus, der seinerzeit in Bethlehem geboren wurde. Wenn wir uns diesem Erlöser anvertraut haben in Buße, wird er uns, der Messias Jesus Christus, in das von Gott selbst verheißene Land, die ewige Herrlichkeit auch hineinbringen. Und ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Ich wünsche uns einen gesegneten 3. Advent. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort. Und es ist wahr, oft sind wir zu bequem oder oft fehlt uns die Weitsicht, lesend dieses Wort zu erkennen, was wirklich alles in diesem Wort eingepackt ist. Und hier haben wir ganz kleine Prophetie, ein Satz, und wir erkennen in diesem Satz ein wunderbares Bild, wir kennen das Alte Testament. Es ist ein Bild der Erlösung aus der Sünde. Durch den Sohn Gottes, der Jesus Christus ist. Und wenn wir das erkennen, dann sind wir bevorzugte Menschen. Dann wissen wir ganz genau, dass du als der ewige Gott über allem stehst. Dass du als der souveräne Gott alles wunderbar dirigierst und führst. Und das stimmt auch für unser Leben. Oh ja, wir schauen in unser Leben und manche Dinge können wir nicht richtig einordnen. Warum dies? Warum das? Warum jenes? Aber eines Tages werden wir sehen, wie wunderbar und herrlich du geführt hast. Heute leben wir im Glauben. Vertrauen dem, was das Wort sagt, dass du uns in deiner Hand hältst, dass du führst, dass du leitest. Besonders, wenn wir zu dir gehören, wenn wir deine Kinder sind. Und das ist mein Gebet, dass du einem jeden von uns, der hier heute Morgen ist, die Gnade der Erlösung gibst, dass wir nicht nur erkennen, wer Jesus Christus ist, sondern dass wir es für uns persönlich in Anspruch nehmen, dass wir in Buße zu Jesus Christus kommen und dann erlöst werden aus dieser Sünde und auf dem Weg in die ewige Herrlichkeit gestellt werden. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du so wunderbar bist. Wir danken dir für das Vorrecht, zu dir zu gehören. Wir danken dir für das Vorrecht, dass wir noch dein Wort aufschlagen dürfen, lesen dürfen und gesegnet werden. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen.